Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, rechtlichen und eben auch politischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr, sehr gerne mit Gästen, so auch in der heutigen Folge. Ich habe Caroline Wörgötter, sie ist seit 2009 Diplomatin im österreichischen Außenministerium, gefragt, ob sie mit mir über die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der vollautonomen Waffensysteme spricht. Anlass war eine Konferenz, die genau zu diesem Thema im April des letzten Jahres stattgefunden hat, wo eine Vielzahl von Staaten, vor allem auch den militärisch mächtigen und wichtigen Staaten, teilgenommen hat und sich darauf geeinigt haben, dass, das ist ein ganz entscheidender Punkt, aber natürlich nicht der einzige dabei, die Entscheidung über Leben und Tod immer noch in menschlichen Händen bzw. in menschlichen Gehirnen bleiben muss. Aber das war eben nicht das einzige Thema, das dort besprochen wurde. Es wurde auch ganz allgemein darüber gesprochen, wie man mit vollautonomen Waffensystemen, Schlagwort Killer, Roboter und dergleichen für die Älteren unter uns, man denke zum Beispiel an Terminator 1 oder 2, all das, was früher Science Fiction war und heute schon Realität ist, beziehungsweise knapp davor steht, Realität werden zu können, wurde dort besprochen und wird auch fortlaufend besprochen. Es gibt ja viele rechtliche, technische und politische Debatten. Und deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, dass sie sich die Zeit genommen hat, um mit mir im Außenministerium in einem der schönen Räume, größeren Räume des Außenministeriums, vielleicht hört man es auch an der Hintergrundakustik, dass es eben ein schöner, großer Raum für die Presse und gewissermaßen bin ich ja Presse. Das, was ich hier mache im Rahmen des Podcasts, ist ja auch journalistische Arbeit, dass wir uns hier zusammengesetzt haben, um über die neuesten Entwicklungen im Bereich der vollautonomen Waffensysteme und allgemein darüber zu sprechen, was man denn mit diesen neuen Typen und diesen neuen Anwendungsfeldern von künstlicher Intelligenz rechtlich machen soll, kann, darf und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr zu lange sprechen. Ich spiele die Folge, unsere Aufnahme ab, freue mich, dass ihr dabei seid und sage nur noch Ton ab. Caroline Wörgötter, schön, dass Sie bei Recht Politisch sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Darf ich gleich vorweg Sie bitten, sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen?
Ja, ich bin die Referatsleiterin für konventionelle Waffen, Biologie- und Chemiewaffen und abrüstungsrelevante Aspekte neuer Technologien im Außenministerium und hier eben auch zuständig für das Thema, das wir heute besprechen, autonome Waffensysteme.
Da hat in Wien eine Konferenz stattgefunden. Können Sie uns da ganz kurz sagen, wer da teilgenommen hat und worum es bei dieser Konferenz ganz allgemein gegangen ist? Also autonome Waffensysteme, ja, und jetzt habe ich das mentale Aber. Was hat man da konkret eigentlich besprochen? Und vielleicht auch interessant, was nicht?
Das Außenministerium hat am 29. und 30. April in der Hofburg die Konferenz über autonome Waffensysteme abgehalten. Eingeladen waren alle Staaten der Vereinten Nationen, aber auch sehr viele andere Stakeholder, also internationale Organisationen, regionale Organisationen, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, nationale Rotkreuzgesellschaften, Vertreter und Vertreterinnen der Wissenschaft, der Tech-Community, der Industrie und der breiteren Zivilgesellschaft. Ziel dieser Konferenz war es, Bewusstseinsbildung zu betreiben zum Thema autonome Waffensysteme und den damit verbundenen Herausforderungen, vor allem im sicherheitspolitischen Bereich, im rechtlichen Bereich und im ethischen Bereich. Wichtig ist es für uns gewesen, dieses Thema eben in so einem Multi-Stakeholder-Prozess zu diskutieren, da sehr viele verschiedene Ebenen der Gesellschaft, Bereiche der Gesellschaft zu diesem Thema etwas zu sagen haben.
Ich fand es schön, dass auch der souveräne Ritter Malteserorden da war. Das ist so ein Völkerrechtssubjekt, das meine Studenten und Studentinnen immer sehr, sehr spannend finden. Das ist so kein Staat, aber auch nicht nichts und eben zum Beispiel ein Völkerrechtssubjekt, das bei solchen Konferenzen eingeladen wird. Das fand ich da auch sehr interessant. Nur so als Randbemerkung von jemandem, der als Beobachter da war, beziehungsweise als gewissermaßen Medienvertreter. Für mich ist das natürlich auch sehr spannend, sowas vor Ort einmal zu sehen und zu sehen, wer eingeladen ist, wer spricht und auch wie das so ungefähr abläuft. Haben Sie schon öfter solche Konferenzen in irgendeiner Form begleitet? Wahrscheinlich schon.
Ja, ich habe schon öfter solche Konferenzen begleitet, vorwiegend im Abrüstungsbereich, in dem ich auch schon früher mal tätig war. Also auch internationale Konferenzen, Staatenkonferenzen, aber sehr häufig im Abrüstungsbereich eben Konferenzen, wo man sehr stark auch mit anderen Elementen der Gesellschaft eben zusammenarbeitet, ja, eben zum Beispiel der Zivilgesellschaft und hier gemeinsam versucht, Lösungen für drängende Probleme zu finden. Also beispielsweise im Nuklearbereich habe ich mitgearbeitet an Konferenzen zur Bedeutung der humanitären Auswirkungen von Nuklearwaffen, die dann schließlich zum Verbotsvertrag geführt haben. Schön bei dieser Konferenz jetzt war auch die breite Beteiligung. Also wir hatten 144 Staaten, die dem Aufruf gefolgt sind und in Wien an der Konferenz teilgenommen haben. Und wir hatten insgesamt über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das hat weit unsere Erwartungshaltung gesprengt. Also wir hatten nie mit solch einem Echo gerechnet und fanden das auch sehr motivierend für unser Anliegen, das Thema autonome Waffensysteme stärker in das Bewusstsein der Menschen zu bekommen und auch stärker auf der politischen Ebene zu verankern. Also ein Ziel von Außenminister Schallenberg mit dieser Konferenz war es ganz klar, dass dieses Thema auch auf der politischen Ebene stärker ankommt und politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sich mit diesen kritischen Fragen der rechtlichen, ethischen, sicherheitspolitischen Implikationen dieser Waffensysteme auseinandersetzen und darauf aufbauend die Fragen für sich beantworten, wie gehen wir um mit diesen Waffensystemen.
Jetzt haben Sie gesagt, 144 Staaten haben teilgenommen. Ich finde es bei sowas natürlich dann immer ganz interessant zu fragen, wer denn nicht dabei war, weil die UNO hat ja 193 Mitglieder und so viel Mathe schaffe ich noch. Das ist nicht ganz dieselbe Zahl. Also welche Staaten haben Sie denn vermisst, wenn man so will?
Es haben Staaten wirklich aus allen Regionen der Welt teilgenommen. Es war schön, es haben sehr große Staaten teilgenommen, beispielsweise die ständigen Vertreter im Sicherheitsrat alle teilgenommen. Es haben aber auch sehr viele kleine Staaten bis hin zu pazifischen Inselstaaten teilgenommen. Das heißt, es war wirklich die Staatengemeinschaft sehr umfassend vertreten. Natürlich sind die Kapazitäten von Staaten auch begrenzt, jedes Thema zu bedienen und zu jeder Konferenz auch Delegationen zu schicken. Wir haben auch uns bemüht, teilweise Staaten zu gewinnen, die sonst bis jetzt nicht in dieser Diskussion so stark involviert waren. Das ist uns auch gelungen und das war auch, glaube ich, sehr wichtig. Aber natürlich lassen sich manche Staaten dann auch vertreten und bemühen sich auf anderem Wege, die Ergebnisse von solch einer Konferenz zu erfragen. Wien liegt natürlich für uns der Nabel der Welt, aber natürlich für andere sehr weit weg, auch um dorthin zu reisen. Es gab aber auch einen Livestream der Konferenz, der auch jetzt noch abrufbar ist. Und wir hoffen einfach über diesen Livestream auch jene Staaten, die keine Möglichkeit hatten, teilzunehmen, zu erreichen.
Stichwort Abrüstung, das ist ja gerade in, phrasenhaft gesagt, Zeiten wie diesen so eine Sache. Also wir haben jetzt alle den Eindruck, dass wir in einer Zeit der Aufrüstung leben. Abrüstung ist so etwas, das assoziiere ich zum Beispiel erstmals auf gemeinsamer Ebene mit dem Völkerbund und der Zwischenkriegszeit und dann eben dieser postkalter Kriegzeit, wo man kurz dachte, jetzt wird es friedlich, aber heute scheinen die Zeichen eher in die andere Richtung zu deuten. Haben Sie vielleicht aber auch ein bisschen Positives für mich, dass Sie sagen, nicht in allen Bereichen oder es gibt Bereiche, wo mehr Kooperation auch in, noch einmal die Phrase, Zeiten wie diesen möglich ist?
Ja, wir leben in einer Zeit von sehr erheblichen geopolitischen Spannungen, die es sehr schwierig machen, teilweise auf dem internationalen Parkett völkerrechtliche Lösungen voranzutreiben. Aber gerade in solchen Zeiten ist es natürlich umso wichtiger, sich darum zu bemühen, dass einerseits das bestehende Völkerrecht effektiv umgesetzt wird und andererseits man sich auch ansieht, neue Problemfelder, die sich ergeben. Und künstliche Intelligenz im militärischen Bereich hat transformativen Charakter und dieses Thema ist jedenfalls ein Thema, das man sich genau ansehen muss und wo sich Problemstellungen auch aus völkerrechtlicher Sicht ergeben. Österreich ist sehr bemüht und spielt eine sehr zentrale Rolle dabei, in der Abrüstung bestehende Verträge zu stärken und gerade in solchen Zeiten der geopolitischen Spannungen zu unterstützen, dass diese auch wirklich eingehalten werden und dass auch die Normen, die hinter diesen Verträgen stehen, also beispielsweise das Verbot von Antipersonenminen, das Verbot von Streumunition, dass diese Normen auch weiterhin mit derselben Einigkeit verteidigt werden. Denn die sind immer natürlich in solchen Zeiten ganz besonders in Gefahr zu erodieren.
Aus heutiger Sicht ist man ja oft überrascht, dass es gewisse Normen überhaupt gibt, also dass es mal so viel Konsens gegeben hat zu sagen, man macht ein Verbot von gegen Personen gerichtete Landminen oder ein Verbot von Laserwaffen, die blind machen, noch bevor sie überhaupt eingesetzt werden. Heute wäre das in der Form wahrscheinlich nicht möglich. Also was ich zum Beispiel mitgenommen habe von dieser Konferenz war, dass gewisse Waffensysteme jetzt schon mal da sind und sie werden nicht mehr gestoppt werden. Also dieser Meine Generation denkt da vielleicht reflexartig an Terminator. Also dieser Moment ist vorbei, dass wir die Entwicklung von vollautonomen Waffensystemen per se stoppen können. Der Zug ist, ich weiß nicht wann, aber irgendwann jedenfalls abgefahren. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen es zumindest regeln. Können wir das in irgendeiner Form für alle verbindlich regeln oder ist das etwas Illusorisches, weil Staaten und auch Wissenschaftler, wo dann alle sagen, die Wissenschaftler, die sind sowieso ethikfrei, weil die sagen, wir entwickeln nur, aber wie man damit umgeht, ist die Sache von anderen. Was ist denn da ungefähr der Stand der Debatte oder was war denn da ungefähr so die Konklusion auch aus der Konferenz? Technik, Ethik, die Rolle von Wissenschaft und die Rolle von Politik, Regeln, Verbieten, dieser ganze große Themenkomplex.
Ich denke, wir haben auch in der Vergangenheit, weil Sie die Entwicklung angesprochen haben, es immer geschafft, Waffensysteme oder Entwicklungen zu regulieren oder auch bestimmte Waffenkategorien zu verbieten, wenn Einigkeit bestanden hat, dass diese Waffen ganz problematisch sind für die Zivilbevölkerung in erster Linie, aber auch für Kombattanten, Kombattantinnen. Ja? Also dass die Regeln des humanitären Völkerrechts per se verletzen, weil sie beispielsweise per se unterschiedslos wirken, also nicht unterscheiden können zwischen Zivilistinnen, Zivilisten, Kombattantinnen, Kombattanten, weil sie ein unnötiges Leid verursachen, das in keinem Verhältnis zum militärischen Nutzen steht. Bei autonomen Waffensystemen stellen sich auch sehr kritische Fragen. Sie haben angesprochen, da stellen sich Fragen sowohl in der Einhaltung der von mir beschriebenen Fragen des humanitären Völkerrechts, also der Schutz von Zivilistinnen, Zivilisten und die Unterscheidung zwischen Kombattantinnen, Kombattanten und Zivilisten, Zivilistinnen, aber auch ethische Fragen, ja, ethische Fragen nach der Würde des Menschen. Wir sprechen hier von Waffensystemen, die die Entscheidung über Leben und Tod potenziell übergeben würden an ein maschinelles System. Hier stellt sich die Frage, wie ist das mit der Menschenwürde, mit dem Prinzip der Menschlichkeit vereinbar? Ethik unterliegt ja, ist der Unterbau unserer Menschenrechte, ist der Unterbau des humanitären Völkerrechts. Wie gehen wir um mit Entscheidungsgewalt über Leben und Tod in einem bewaffneten Konflikt beispielsweise? Das heißt, das sind sehr neue Fragen, die sich hier stellen zum Verhältnis Mensch-Maschine und zur Frage der menschlichen Kontrolle. Wie viel menschliche Kontrolle sehen wir? Ist notwendig? Ist rechtlich notwendig? Wie viel Kontrolle ist von unserem ethischen Verständnis her notwendig?
Ich erinnere mich, da ist ja vor mittlerweile auch schon vielen Jahren, bilde mir ein, Ende der 2000er, dieses Video zirkuliert aus dem Irakkrieg von Julian Assange, wo er dann das erste Mal richtig berühmt wurde. Und da waren zum Beispiel Menschen diejenigen, die auf den Abzug gedrückt haben und Menschen diejenigen, die eine dehumanisierende Sprache verwendet haben, also die sehr trigger-happy waren, also die geradezu gegiert haben, danach schießen zu dürfen, die selbst kein Risiko für sich hatten und gleichzeitig aber dachten, dass diejenigen, die unten sind, also eben die Schützen haben sich im Helikopter befunden, hatten klare Sicht, haben gedacht, dass eine Kamera beispielsweise ein Raketenwerfer wäre, dachten, anderes technisches Gerät von Journalisten wäre eine AK-47 und haben dann eben nicht mehr den Menschen gesehen, sondern den, man kann sagen, vielleicht absoluten Feind. Was ich damit sagen will, mit dieser viel zu langen Frage, vielleicht idealisieren wir den Menschen ja auch ein bisschen, wenn wir sagen, der Mensch muss die letzte Entscheidung über Tod und Leben haben, weil der Mensch auch in Stresssituationen sein kann. Oder er ist eben Soldat und will sich rächen, weil er glaubt, das sind vielleicht diejenigen, die einen Kameraden von ihm getötet haben. Und könnte es nicht sogar sein, wir sprechen ja immer über das Negative von künstlicher Intelligenz, dass sie vielleicht viel besonnenere Entscheidungen trifft, weil sie eben nicht in einer Stresssituation ist, weil sie keine Rachegefühle hat, weil sie keinen Feind sieht, sondern eben ein entweder legitimes oder illegitimes Angriffsziel. Gibt es da diese Art zu denken auch auf diplomatischer, also Konferenzebene, auf Staatenebene, oder ist da doch dominant die Sorge davor, wenn die Maschine eben, wiederum Filmreferenz, der Terminator darüber entscheidet, wer getötet wird und wer nicht?
Da stecken jetzt sehr viele Komponenten in Ihrer Frage. Einerseits die Menschenwürde und das Prinzip der Menschlichkeit umfasst auch die Komponente der Empathie, die Komponente des sich gegenüberstehens, jetzt im abstrakten Sinne von Menschen und der menschlichen Entscheidung, natürlich der menschlichen Verantwortung. Ja, und auch rechtlich natürlich ist die menschliche Verantwortung für Entscheidungen was ganz Wesentliches. Bei autonomen Waffensystemen, anders als in dem Fall jetzt von Ihnen skizziert, würde es ja um Systeme gehen, die, wenn sie einmal vom Menschen aktiviert sind, ohne weiteres menschliches Zutun ein Ziel erfassen und angreifen können. Das heißt, der Mensch wird herausgenommen aus diesen kritischen Funktionen in der Gewaltanwendung. Das bedeutet häufig eine Begründung, und hier wird häufig der Vorteil solcher Systeme damit gekoppelt, dass damit natürlich eine Erhöhung der Geschwindigkeit möglich ist. Je höher natürlich die Geschwindigkeit, desto schwieriger bis hin zu nicht möglich die menschliche Kontrolle über eine Entscheidung. Und hier ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Die Dehumanisierung ist ein Thema, das bei der Konferenz auch angesprochen wurde, und die betrifft natürlich jetzt nicht nur autonome Waffensysteme, sondern da gibt es natürlich auch Diskussionen zu Umgang mit KI im militärischen Bereich, im Bereich der Aufklärung, im Bereich der Identifizierung von Zielen, was wir jetzt nicht als autonomes Waffensystem ansehen würden, weil eben die letztliche Zielerfassung dann nicht autonom erfolgt. Aber natürlich auch hier ethische Fragen, rechtliche Fragen, Fragen, wie ein Ziel über Algorithmen ausgewählt wird, wie es mit Fragen von Datenbias, Bias in Algorithmen aussieht. Das heißt also die Frage, ob bestimmte Zugehörigkeiten beispielsweise zu Ethnien, zu bestimmten Gruppen festgelegt werden und damit sozusagen eine Diskriminierung stattfindet oder eine Bevölkerungsgruppe ausgewählt werden würde. Natürlich Fragen von Bias, ob es überhaupt möglich ist, ein Ziel als solches zu identifizieren über Gesichtserkennung, über Wärmesysteme, was auch immer. Also da sind sehr viele Fragen, die damit in Verbindung stehen.
Ja, aber wir reden ja trotzdem immer über die negativen Aspekte. Aber kann das nicht trotzdem bedeuten, bei allen Fehlern, dass zum Beispiel unterm Strich vielleicht weniger Unschuldige getötet werden und wir haben nur so ein negatives Bauchgefühl, weil trotzdem es passieren kann, dass Unschuldige getötet werden, aber eben die Maschine unter Anführungsstrichen ist daran schuld. Mit anderen Worten, ich kenne das nur ein bisschen aus der Debatte rund um autonomes Fahren, dass man auch sagt, vielleicht wäre das unterm Strich sicherer, aber wir haben trotzdem eine kleinere Toleranz für Fehler der künstlichen Intelligenz als für menschliche Fehler. Also plakativ gesprochen, wenn durch einen Krieg, der rein von Menschen geführt wird, 500 Zivilisten innerhalb von ein paar Tagen sterben und im Gegensatz dazu durch einen Krieg, der mit KI geführt wird, nur 300 Unschuldige sterben, nehmen wir die 300 vielleicht trotzdem weniger gern oder bereitwillig in Kauf, wenn man es so sagen kann, als die 500, weil wir dieses schlimme Bauchgefühl haben, wenn eben die Maschine darüber entscheidet, wer wird angegriffen und wer nicht. Und gibt es dann vielleicht auch diejenigen, die sagen, ja, aber unterm Strich ist es vielleicht trotzdem besser und da ist so viel Potenzial und lasst uns doch die künstliche Intelligenz im positiven Sinne nützen, weil sie macht Kriege vielleicht auch sauberer. Oder bin ich da naiv?
Ich denke, dass kein Militär ein Waffensystem verwenden möchte, das unberechenbar ist, und natürlich auch kein Waffensystem verwenden will, bei welchen die Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen in Frage steht, auch der ethischen Grundsätze. Das ist der konkrete Punkt. Diese Waffensysteme werfen einfach zahlreiche Fragen auf, um die von mir eingangs skizzierten völkerrechtlichen Prinzipien humanitär rechtlichen Prinzipien. Je größer beispielsweise der zeitliche Abstand und der geografische Abstand zwischen der letzten menschlichen Entscheidung und dann diesem Angriff durch das System ist und je dynamischer dort das Umfeld, ja, vielleicht in einem dicht besiedelten Gebiet, desto schwieriger wird es einfach für den kombattanten Einsatzleiter eine Entscheidung zu treffen, die ausreichend vorhersehen kann, was bei dem Einsatz des autonomen Systems passiert. Aber genau das ist ja seine Verantwortung. Und da gilt es jetzt herauszuarbeiten, in welchen Fällen ist es rechtlich oder eben auch ethisch dann nicht akzeptabel, so ein Waffensystem einzusetzen und in welchen Fällen muss etwas reguliert werden, um dafür zu sorgen, dass beispielsweise durch die Einschränkung des zeitlichen Raums, in dem dieses System im Einsatz ist, Einschränkung des räumlichen Bereichs, beispielsweise nicht in dem besiedelten Gebiet, sondern am offenen Gefechtsfeld, das sind jetzt nur beispielsweise, über solche Einschränkungen wieder zur wirksamen menschlichen Kontrolle zurückzukommen. Also diese menschliche Kontrolle ist etwas, das natürlich auch staatenrechtlich von ihnen verlangt wird und das natürlich auch das Ziel jedes militärischen Einsatzes sein muss. Es stellt sich natürlich dann zudem auch die Frage, wir sprechen halt hier nicht nur von Staaten, die potenziell solche Systeme einsetzen, sondern diese Systeme bestehen ja aus Software, die sehr leicht auch transferierbar ist. Das heißt, Proliferation ist hier natürlich ein wichtiges Thema.
Verbreitung, nur als Zwischenbemerkung.
Ja, genau, die Weiterverbreitung natürlich auch zu nichtstaatlichen Akteuren, zu Terroristen. Der Einsatz auch in nicht bewaffneten Konflikten. Beispielsweise denkt man an einen Grenzschutz, an einen Einsatz zur Beobachtung möglichen Auflösung einer Demonstration. Also da bewegen wir uns natürlich hier jetzt dann nicht mehr im bewaffneten Konfliktbereich, aber auch in einem Einsatzbereich, in dem sich dann zusätzlich auch sehr viel menschenrechtliche Fragen stellen und natürlich diese Fragen, die ich kurz erwähnt habe, vom Bias, der Frage, dass bestimmte Zielgruppen sozusagen gezielt angegriffen werden über das System, ohne dass dies dem Einsatzleiter sozusagen bewusst ist, weil er in diese Blackbox des Algorithmus dann nicht mehr hineinschauen kann, dass also hier Rechtsverletzungen passieren.
Es wird da ja sehr schnell dystopisch. Also man kann da ja richtig drauf reinkippen und sich vorstellen, eine Welt, wo Roboter dann voll autonom einander bekriegen, der Mensch hat überhaupt nichts mehr zu sagen, vielleicht richten sich die Roboter dann auch irgendwann überhaupt gegen die Menschen und am Ende des Tages sind alle unglücklich. Wird sowas dann auch schon besprochen oder ist das eher Science Fiction und man sagt jetzt, Moment einmal, langsam, ihr habt vielleicht ein bisschen zu viel Filme gesehen, autonome Waffensysteme sind nicht genau das, was ihr vielleicht aus Filmen kennt.
Wichtig ist, dass Autonomie grundsätzlich nichts Schlechtes ist, ja. Autonomie kommt ja auch heute eben in vielen Lebensbereichen vor, bringt aber einfach besondere Herausforderungen, so auch im militärischen Bereich. KI wird im militärischen Bereich ja auch sehr breit bereits eingesetzt. Hier geht es wirklich jetzt um einen sehr eingeschränkten Bereich, den man sich ansieht, dieser wirklich autonomen Waffensysteme, um hier die besonderen Risiken herauszuarbeiten und zu sehen, wie diese rechtlich bewältigt werden können. Die Systeme können natürlich jegliche Systeme sein. Ja? Also das kann eben ein bodengestütztes System, ein Roboter sein, genauso wie ein luftgestütztes, auch ein seegestütztes System. Diese Autonomie kann in jegliche Waffensysteme eingebaut werden. Der Terminator wird nach wie vor sehr oft verwendet als das Sinnbild eines künftigen Konfliktes, auch weil er so den humanoiden Aspekt mit einbringt. Wir kennen natürlich die Zukunft nicht. Es sind derzeit hauptsächlich Systeme im Einsatz, von denen kolportiert wird, dass sie möglicherweise Einsätze im autonomen Modus bereits absolvieren, die hauptsächlich Luftsysteme sind, ja, also typischen Drohnen, Killerdrohnen, Loitering Munition Systeme und ähnliche sind hier aktuell sehr stark im Einsatz. Natürlich werden auch künftige Szenarien vor allem Szenarien wie Schwärme, ja, also das Programmieren von mehreren Systemen in Schwärme, die vielleicht bereits so als Waffensysteme existieren und dann aber in einem autonomen Schwarm fungieren könnten und dann auch potenzielle Szenarien, dass Schwärme gegeneinander eingesetzt werden. Fakt ist, dass natürlich die Entwicklung, das haben Sie schon gesagt, bereits dort ist, dass Autonomie gibt, dass auch nicht jede Autonomie problematisch ist. Wir haben sehr viele Verteidigungssysteme ja bereits im Einsatz, die nicht dieselben Probleme aufwerfen. Daher ja auch dieser Ansatz, nicht autonome Waffensysteme per se zu verbieten, sondern eben so zu regulieren, dass eben die menschliche Kontrolle erhalten bleibt, um rechtlichen und ethischen Prinzipien zu entsprechen. Das heißt, dass bestimmte Waffensysteme weniger Regelung bedarfen und auch weniger menschliche Kontrolle, wo die kritischen Fragen sich nicht so stellen wie bei anderen Systemen. Und es gibt einen sehr breiten Konsens darüber, dass es wohl in Richtung eines zweigliedrigen Ansatzes gehen muss auf internationaler Ebene, dass man bestimmte autonome Waffensysteme verbietet, die ethischen oder rechtlichen Prinzipien nicht entsprechen können oder die völlig unvorhersehbar sind und sozusagen die restlichen strikt reguliert, um eben im Einklang mit rechtlichen, ethischen Bestimmungen eingesetzt werden zu können. Das heißt, es soll nicht alles verboten werden, ja, sondern es soll so geregelt werden, dass die menschliche Kontrolle im Fokus bleibt und die letzte Entscheidung über die Gewaltanwendung beim Menschen liegt und die Verantwortlichkeit, die menschliche Verantwortlichkeit gewährleistet werden kann.
Gibt es ein Beispiel, ein konkretes, für ein Waffensystem, von dem man glaubt oder annehmen kann, dass es auf absehbare Zeit verboten wird und allgemein verboten wird, eben weil es genau die Kriterien, die Sie genannt haben, erfüllt?
Es würden keine Waffensysteme verboten werden, sondern es geht wirklich um den Einsatz und den Grad der Autonomie in Einsatz. Das heißt, man würde kein Waffensystem per se verbieten, weil es könnte also ein System umgebaut werden. Es könnte auch ein Defensivsystem natürlich potenziell zu was anderen umgebaut werden und mit einer Autonomiekomponente ausgestattet werden. Und wir sprechen ja häufig heutzutage schon von Systemen in Systemen, von so Systemkonglomeraten, wo es sehr schwierig wäre, einzelne Waffensysteme herauszunehmen. Also von diesem Ansatz ist man abgegangen, sondern es geht wirklich um den Grad der Autonomie und dann eben diese Autonomie in den kritischen Funktionen und hier zu schauen, wie viel menschliche Kontrolle brauche ich, wie viel ist notwendig, damit der Mensch dann in dem bestimmten konkreten Einsatzszenario noch eine Entscheidung treffen kann, für die er sich auch rechtlich verantworten kann. Und wenn das überhaupt nicht möglich ist, ja, dann spricht man sich dafür aus, dass solche Systeme jedenfalls verboten werden müssen.
Wir sprechen ja jetzt fast nur über vollautonome Waffensysteme. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die andere abgeschwächte Variante, dass man sagt, sie sind teilautonom. Sie machen zum Beispiel auf Grundlage von verfügbaren Daten Zielerfassung, aber den letzten Entscheid, den Knopfdruck, den lässt man in menschlicher Hand. Wird das auch gleichermaßen thematisiert oder sagt man, da ist es ohnehin kein Problem, weil ohnehin ein Mensch die letzte Entscheidung hat? Wir sprechen nur darüber, wenn etwas vollautonom passiert, aber eben teilautonom. Wenn da eher ein Mensch involviert ist, da haben wir keine Probleme.
Das Konzept der menschlichen Kontrolle oder der wirksamen menschlichen Kontrolle wurde auch etabliert, sozusagen, damit wir uns hier auf einem Kontinuum bewegen können. Das heißt, der Grad der menschlichen Kontrolle ist in verschiedenen Szenarien in unterschiedlichem Ausmaß notwendig und kann variieren. Die wirksame Kontrolle würde jedenfalls bedeuten, dass ein Drücken eines Knopfes ohne dem menschlichen Entscheidungsfähigkeit, die dahinter steht, nicht ausreichen würde. Von der Unterscheidung Teilautonomie, Vollautonomie ist man auch abgegangen und hat sich eben auf so eine Definition geeinigt, dass man sich eben Systeme anschaut, die eben, wenn sie das Ziel selbstständig erfassen und angreifen, dann sprechen wir von autonomen Systemen. Es gibt natürlich Systeme im Einsatz, die sich sehr viel im Bereich der Zielidentifizierung bewegen, die hier nicht umfasst werden, die aber natürlich auch Probleme aufwerfen können. Ja, da natürlich die Themen, die wir angesprochen haben, von Bias in Algorithmen, auch der Geschwindigkeit und der Frage der bedeutenden menschlichen Kontrolle sich auch bei solchen Systemen stellen können. Ja.
Das heißt, wir unterscheiden wirklich wer drückt auf den Knopf, und wenn ein Mensch auf den Knopf drückt, dann sind wir da aus der Debatte zumindest raus. Natürlich wohl wissen, dass Menschen oft übermäßig stark vertrauen, was der Computer macht. Ich habe vor ein paar Tagen Jagd auf Roter Oktober gesehen, der ist aus dem Jahr 1990 und soll spielen in den 80er Jahren, also wirklich in der Spätphase des Kalten Krieges, aber damals wusste man nicht, dass es die Spätphase des Kalten Krieges ist, und das fand ich ganz witzig, weil da gibt es eine Szene, wo eben es auch darum geht, ob einer der Besatzung auf dem US-amerikanischen U-Boot der Maschine mehr vertraut oder seinem eigenen Gehör. Aber die Debatte, also eben rundum, haben wir den Bias, dass wir glauben, die Maschine weiß einfach mehr als wir und wir vertrauen ihr blind. Die ist jetzt nicht eine, die autonome Waffensysteme betrifft, sondern eigentlich fast schon konventionelle Waffen. Man sagt nur, es ist halt vereinfacht, aber die Maschine unterstützt, aber trotzdem ist ja der Mensch Letztentscheider. Trennen wir diese Debatten? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dass man gesagt, wir trennen den vollautonomen Roboter von dem unterstützenden Roboter, oder ist es genau umgekehrt, dass man die gemeinsam macht und diese scharfe Trennung nicht möglich ist? Nur, dass ich es für die Klarheit für mich selbst auch verstanden habe. Bin manchmal ein bisschen schwer vom Begriff.
Das ist auch nicht leicht zu erklären. Die Unterscheidung zwischen vollautonom, teilautonom ist nicht möglich, ja, da natürlich Autonomie als Konzept, Autonomie kann aufgebaut werden und autonome Funktionen können zugeschalten werden. Es gibt natürlich dann Systeme, die aufgrund dieser Definition Zielerfassung und Angriff müssen autonom erfolgen, dann einfach nicht hineinfallen in diese Definition. Das heißt, wir sprechen nur von diesen kritischen Funktionen, die beide umfasst sein müssen. Aber hier machen wir keinen Unterschied zwischen Systemen. Ja. Ein teilautonomes System heute kann vollautonom morgen verwendet werden. Wiederum, wir müssen uns, glaube ich, von den Waffenkategorien sozusagen wegbewegen und den Blick auf den Einsatz richten. Und das Knopfdrücken reicht eben nicht, weil ein Knopfdrücken ohne ausreichendes Verständnis des Kontexts, in dem diese Waffe dann ja ihr Ziel erfassen würde, und der Einschätzung, ob dies völkerrechtlich dann kompatibel wäre oder nicht, die muss ja über den Einsatzleiter, Kompetenten, jenen Menschen, der zuletzt eine Entscheidung trifft, erfolgen. Und wenn dies nicht möglich ist, dann muss über Regulierung so eingegriffen werden, dass eben wieder eine menschliche Kontrolle im ausreichenden Ausmaß vorgesehen ist. Wie gesagt, das unterscheidet sich im Einsatzkontext natürlich von den Bedingungen, wie es bei jeder Bewertung eines Einsatzes dann in völkerrechtlicher Hinsicht auch der Fall wäre.
Technisch gesprochen, wir haben ein Gerät und dann kommt es darauf an, wie man das Gerät verwendet, beziehungsweise ob man Zusatzgeräte noch draufsteckt, so wie eine Kamera, und je nachdem, was für ein großer Blitz, ein ganz großer Blitz, ein kleiner Blitz, oder ob man den Selbstauslöser verwendet oder eben doch eine Fernbedienung hat, mit dem man den Auslöser betätigt. Aber es ist immer eine Kamera, aber die Art des Einsatzes oder der Verwendung ist eine andere. Vielleicht kann man das so sich vorstellen. Und weil Sie auch gesagt haben, mit den Konfliktszenarien, oder vielleicht dann auch so, dass man sagt, solange der Krieg oder ein Konflikt einigermaßen kontrollierbar ist, menschliche Verantwortung, wenn dann auf einmal eine kleine Einheit in die Bredouille gerät und in einer Gefechtssituation ist, wo sie nicht weiß, wie kommt sie da jetzt raus, sagt so, wir schalten jetzt um, weil die Situation so extrem ist, dass wir einfach nicht mehr alles in menschlicher Hand lassen können, eben aufgrund dieser Notsituation legt man den sprichwörtlichen Schalter um, aber das heißt nicht, dass der Schalter umgelegt bleiben muss, wenn die Situation wieder bereinigt ist. Kann man sich das dann auch so vorstellen? Ich versuche das nur ein bisschen durchzudenken, eben, dass man nicht denkt in entweder oder, sondern juristisch, und die Juristen und Juristinnen werden mich jetzt vielleicht hassen oder zumindest haben diese Phrase schon sehr oft gehört, es kommt drauf an, also auf die Gefechtslage, in der sich die Betroffenen befinden.
Ganz genau. Und ich glaube, diese Systeme, die ja stark in Diskussion sind, diese Loitering Munition Systeme, also Lenkwaffensysteme, sind ja hier sozusagen an der Grenze, und es ist sehr schwer einzuschätzen, ob Einsätze über diese Systeme bereits als Einsätze mit autonomen Waffensystemen gelten, sagt das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, oder nicht. Aber diese Systeme werden ja mal freigeschalten, ohne dass ein bestimmtes Ziel bereits definiert ist, sind dann für einen bestimmten Zeitraum über einem Einsatzgebiet, zum Beispiel jetzt, wenn es jetzt luftgestützte Systeme sind, Drohnensysteme eben im Einsatz, und wählen dann auf Basis von Sensordaten, Algorithmen dann ihre Ziele aus. Und dann ist die Frage, werden diese Ziele dann auch bereits autonom erfasst? Oder ist der Mensch noch einmal sozusagen in der Kontrolle und überprüft das? Natürlich, mit Autonomie steigt die Geschwindigkeit. Und was Sie angesprochen haben, Es gibt natürlich sowohl das Problem des Automation Bias, eben diesem überschießenden Vertrauen in ein System. Es gibt natürlich auch die Frage, wie viel Information kann ich noch verarbeiten als Mensch? Ich bekomme natürlich Informationen geliefert und das ist natürlich auch bei anderen Systemen sozusagen durchaus eine kritische Frage, bei autonomen Systemen, aber gehen wir davon aus, dass diese Entscheidung dann autonom getroffen wird. Hier haben wir natürlich dann sozusagen ein zusätzliche Herausforderungen, wenn es jetzt um die Frage von selbstlernenden Systemen gehen würde, wo davon ausgegangen werden muss, dass hier natürlich noch viel stärker das Problem ist, dass ich dann ein Ergebnis eines Einsatzes nicht mehr berechnen kann, weil ich diese Blackbox nicht kenne. Das würde eine zusätzliche Schwierigkeit bedeuten und wäre wohl sicher im Fokus auch eine Regulierung im Hinblick auf Verbote relevant.
Also solche Systeme, die oder künstliche Intelligenz, die während eines Krieges laufend lernt und sich adaptiert, wenn sie zum Beispiel merkt, Moment, der Gegner verwendet die und die Kleidung, die gezielt zivil ist und erkennt dann vielleicht, Moment einmal, wenn jetzt zum Beispiel eine terroristische Gruppe sich gezielt so kleidet, als wären ihre Kämpfer und Kämpferinnen Zivilisten, dass dann die KI lernt und sagt, jetzt sind die auf einmal Kombattanten und dann dreht sich die Unterscheidung Zivilisten und Kombattanten um, dass man sagt, Moment mal, das kann nicht sein, nur weil einige Kämpfer oder alle Kämpfer sich als Zivilisten tarnen, heißt das nicht, dass im Umkehrschluss, also Größenschluss, alle, die so gekleidet sind wie Zivilisten, auf einmal zu Kombattanten werden.
Genau, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Sowas kann natürlich auch zu einer Konflikteskalation führen, die nicht intendiert ist. Ja? Also das kann ja natürlich auch zu Fehlentscheidungen führen, die zu Eskalation führen, die so nicht intendiert war. Natürlich stellen sich da auch andere Schwierigkeiten, sicherheitspolitisch, dass eine Art KI-Rüstungswettlauf mit solchen Systemen natürlich stattfinden könnte. Ja? Und dann natürlich Autonomie mit noch mehr Autonomie aufgewogen werden muss. Ja? Und das sind also sicher die sicherheitspolitischen Fragen und Bedenken, die hier auch hineinspielen und die eben diese Dringlichkeit verstärken, dass man hier völkerrechtlich zu neuen Regeln kommt. Ja?
Was ich mir dann wiederum denke aus Sicht Österreichs, lässt sich's, verzeihen Sie mir die flapsige Ausdrucksweise, ja leicht reden. Also wir sind ja von Freunden umgeben, wir haben ganz andere Bedrohungsszenarien als andere Länder, die in Konfliktregionen sind, die vielleicht keine strategische Tiefe haben, eben deswegen den Feind nicht einmal ansatzweise ins Land kommen lassen dürfen, die möglichst präventiv schon agieren müssen, weil sie sagen, wenn wir zu lange warten, dann steht unsere Existenz auf dem Spiel. Der langen Rede kurzer Sinn, andere Länder könnten ja dann vielleicht nach Wien kommen und sagen, ja, ihr habt da eine sehr schöne Stadt, es ist sehr sauber, es ist sehr sicher und ihr wollt uns jetzt erklären, dass wir bei KI und anderen Waffensystemen, und das ist jetzt wirklich eigentlich eine allgemeine Debatte, abrüsten sollen. Und speziell auf KI gemünzt, vor allem dann auch Staaten, die, wie Herr Fried Münkler es beispielsweise oder Mary Caldo beschrieben hat, postheroisch sind, die eben vielleicht gar nicht mehr so eine Mentalität haben, dass man da die Gesellschaft mobilisieren kann für den Krieg, sondern die sagen, Moment einmal, wir wollen ja eigentlich gar keinen Krieg führen. Wir sind froh, wenn es vollautonome Waffensysteme gibt oder eben vollautonome Zielerfassung und eben dann auch vollautonome Angriffe, weil wir uns dann den Einsatz von Menschen sparen, weil wir wollen ja gar nicht, dass unsere Menschen kämpfen. Wir sind sogar froh, dass es technische Entwicklungen gibt, weil ja jeder Soldat auch manchmal Zivilist ist oder vielleicht mal ein Zivilist war oder gerne ein Zivilist wieder werden würde. Und die sagen, wir sind ja froh, wenn das die Roboter, überzeichnet formuliert, übernehmen für uns. Und jetzt kommen da andere Länder und sagen, wir wollen das regulieren bzw. wir wollen da abrüsten. Aber für uns ist das etwas, das ist vielleicht sogar gut, weil dadurch müssen nicht unsere eigenen Männer und oft auch Frauen kämpfen, sondern das übernehmen dann die Roboter und die Männer und Frauen können weiterhin Zivilisten bleiben, anstatt eine Uniform anzuziehen.
Demgegenüber wird dann auf der anderen Seite das Argument vorgebracht, dass wohl ein zunehmender Einsatz von autonomen Waffensystemen nicht zu einer Verkürzung eines Konfliktes oder zu weniger Eskalation führen würde, sondern dass sehr wohl die Gefahr ist, dass es eher eine Verlängerung eines Konfliktes darstellen würde, weil sehr häufig ja auch dann das menschliche Leid, ja, der hohe Blutzoll unter der Zivilbevölkerung ja auch ein wichtiger Komponente ist, die entscheidend sein kann dann über eine Beendigung eines Konfliktes, über den Beginn auch in Friedensverhandlungen. Aber abgesehen von dieser sicherheitspolitischen Debatte haben wir eben sehr klar auch die rechtlichen und die ethischen Problematiken gesehen und von Expertinnen und Experten eben herausgearbeitet bekommen, auch auf der Wiener Konferenz, die hier keinen Ausgleich zulassen, über sozusagen Vor- und Nachteile zu sprechen, sondern die sich klar für eine Regulierung aussprechen, um eben der Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen und der ihnen unterliegenden ethischen Prinzipien entsprechen. Also das muss die Richtschnur sein für Verhandlungen auf internationaler Ebene.
Also plakativ noch einmal ausgedrückt, für Staaten wie Österreich und Deutschland, die einerseits immer stärker überaltern, wo die jungen Männer beim Militär fehlen und wo die jungen Männer, die es gibt, in der Regel auch nicht kämpfen wollen. Da kann man nicht sagen, na gut, zur Not bauen wir einfach ganz viele Roboter und dann müssen die jungen Männer, die es oft gar nicht gibt und wenn es sie gibt, die oft gar nicht kämpfen wollen, dann müssen die nicht ins Schlachtfeld. Das ist auch keine sicherheitspolitische Option für Länder wie Deutschland, Österreich und natürlich auch viele andere und wahrscheinlich sogar alle anderen in der EU.
Wenn wir uns die Risiken und die Auswirkungen, wie diskutiert, ansehen, dann scheidet das aus.
Vielleicht noch abschließend zum großen Themenkomplex Abrüstung. Ich habe es eingangs gesagt, ich werde es jetzt am Ende noch einmal fragen, gibt es da auch vereinzelte Lichtblicke oder ist das ein Feld, wo man im Moment eigentlich nur frustriert werden kann, weil eben Abrüstung ganz allgemein einfach nicht mehr funktioniert. Also wenn man jetzt typischerweise die Schlagzeilen liest, liest man tendenziell eher von mehr Waffen und neue Waffen und Aufrüstung. Gibt es auch noch vereinzelte Fälle, in denen die Abrüstung funktioniert oder wo es zumindest erste Anzeichen gibt, dass es sich abzeichnet?
Na, die Wiener Konferenz war für uns schon sehr motivierend. Ich habe gesagt, wie viele Staaten zusammengekommen sind und wie viele Staaten auch die österreichische Resolution in der Generalversammlung der Vereinten Nationen unterstützt haben, die dazu aufruft, die Risiken von autonomen Waffensystemen zu benennen und Wege im Umgang mit diesen zu finden, im Weg einer rechtlichen Regulierung. Und das hat auch gezeigt, dass natürlich alle Staaten betroffen sind potenziell von den Auswirkungen und von den Risiken. Es ist nicht ein Thema nur für die bis jetzt wenigen Produzenten oder eben potenziell Anwender sind dieser Systeme, die Auswirkungen. Und das deckt sich natürlich mit anderen Themen der Abrüstungen. Die sind global und deshalb ist eben eine internationale rechtliche Regelung das, was für Österreich so wichtig ist, dass sich die Staatengemeinschaft auf Spielregeln einigt, um im Bereich autonomer Waffensysteme eben die menschliche Kontrolle festzulegen. Ich habe bereits Bereiche angesprochen, wo es schon Verträge gibt, die einzuhalten sind. In Zeiten von geopolitischen Spannungen ist es eben nicht nur eine Herausforderung, zu Verhandlungen zu neuen Themen zu kommen. Es ist auch eine Herausforderung, auch bestehende Verträge zu stärken und hochzuhalten und zu unterstützen, dass ihre Normen gewahrt bleiben und dass auch Staaten, die noch nicht Teil dieser Verträge sind, sich diesen anschließen. Verträge zu stärken, beispielsweise gibt es Diskussionen im Rahmen der Biologiewaffenkonvention, also der Vertrag, der biologische Waffen verbietet, aber bisher kein Verifikationsinstrument, also zur Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtung umfasst. Und hier finden derzeit Diskussionen statt, die sich genau auf diesen Bereich konzentrieren. Das heißt, da gibt es schon positive Entwicklungen, natürlich auch der Atomwaffenverbot. Der Bootsvertrag war einer der jüngsten Beispiele, dass es möglich ist, auch heute Abrüstung zu betreiben. Für Österreich ist die Rechtsstaatlichkeit, ist das internationale Recht immens wichtig und sozusagen wirklich die zentrale Grundlage unserer Sicherheit. Daher investieren wir auch sehr viel hinein und wir glauben, dass in diesem Bereich sehr wohl, wenn gemeinsam Risiken und humanitäre Auswirkungen verstanden werden von bestimmten Waffen, von bestimmten Einsätzen von Waffensystemen, dass man hier zu Lösungen kommen kann. Unmittelbar aktuell befinden wir uns natürlich in einer sehr schwierigen Phase geopolitischer Spannungen und es ist die Frage, ja, wie können wir voranschreiten? Ja, die Wiener Konferenz hat sich bemüht, hier ein gemeinsames Bewusstsein zu schaffen zu autonomen Waffensystemen und was aus österreichischer Sicht dringende nächste Schritte wären. Und sehr viele Staaten haben sich ja auch für solche Schritte bereits ausgesprochen. Und es bleibt abzusehen, inwieweit dieses Zusammenarbeiten international jetzt genützt werden kann und das Momentum ausreichend ist, unter diesen Rahmenbedingungen hier einen nächsten Schritt zu setzen. Aber es ist notwendig, der Oppenheimer Moment, wie er von Außenminister Schallenberg bei der Wiener Konferenz auch formuliert wurde, bezeichnet er eben genau das Erkennen von wissenschaftlichen Fakten, die Klarheit über Probleme, über Schwierigkeiten und potenzielle Auswirkungen von problematischen Waffen auf die Menschheit und dann eben daraus die politischen Schlüsse zu ziehen.
Weil Sie gesagt haben, nächste Schritte, das heißt, am Ende könnte oder sollte auch ein Vertrag stehen, der auch noch von den meisten und vor allem den entscheidenden, weil kriegführenden und Waffentechnologien und KI einsetzen bzw. produzierenden, entwickelnden, weiterentwickelnden Staaten ratifiziert wird und damit auch für sie verbindlich ist. Sehe ich das richtig?
Es wird aktuell wahrscheinlich nicht möglich sein, von allen Staaten, einschließlich aller produzierenden Staaten, der großen Entwickler, sofort eine Zustimmung zu einem Vertrag zu erreichen. Es ist die Frage, inwieweit diese dann an Verhandlungen teilnehmen würden. Und es ist natürlich auch immer die Frage, eine ausreichend breite Unterstützung von einem potenziellen künftigen Vertrag, welche Normwirkungskraft solche auch entfalten kann, dass auch vereinzelt Staaten, die sich einem Vertrag nicht anschließen, dennoch durch die Normwirkungskraft gebunden sind. Sei es, dass natürlich die ganze Industrie, die ganze Entwicklung reagiert auf solche Normen, die gesetzt werden, sich denen auch anpasst und sei es drum, dass natürlich hier auch eine völkerrechtliche Normwirkungskraft sich entfalten kann. Das heißt, Staaten haben hier sicher auch Partner in der Industrie und im Tech-Sektor, die ja auch eine Klarheit haben wollen, in welche Richtung sie entwickeln können, wo die Grenzen liegen, wo die Verantwortlichkeit liegt. Die haben auch wohl kein Interesse, Systeme zu entwickeln, die dann eben nicht eingesetzt werden können. Das heißt, hier gibt es durchaus eine Partnerschaft, die sich dann abzeichnen kann, die auch genützt werden könnte.
Ich finde das sehr interessant, dass Sie das so mit Norm und völkerrechtlicher Norm formuliert haben. Das hat man ja im letzten Sommer gesehen bei der Debatte rund um Streumunition, dass es Normen gibt, die eine Wirkungskraft entfalten, auch wenn die Staaten nicht alle dabei sind. Also zum Beispiel in den USA, dass man das Verbot bzw. die Ächtung von Streumunition irgendwo anerkannt hat, ohne diesem Vertrag auch beigetreten zu sein. Also eben eine allgemeine Norm, auch wenn sie keine für den entsprechenden Staat völkerrechtlich verbindliche ist. Also diese politikwissenschaftliche Normendebatte, die natürlich auch eine völkerrechtliche Komponente hat. Ich weiß noch, dass da letztes Jahr bei der Lieferung von Streumunition an die Ukraine Politologen und Völkerrechtler wirklich ganz, ganz stark aneinander vorbeigesprochen haben, weil die Völkerrechtler nur gedacht haben an die Norm im Sinne von für den Staat aufgrund seines Beitritts zu einem Vertrag verbindlich, während die Politikwissenschaftler gesagt haben, Moment, auch wenn ein Staat nicht beitritt, kann eine Norm eine gewisse Wirkung entfalten und gerade bei Streumunitionen ist das der Fall.
Ist ja auch im Bereich autonome Waffensysteme deshalb relevant, da eine solche Normwirkung sich auch auf nichtstaatliche Akteure entfalten kann, was ja auch im Bereich der Antipersonenminen, Streumunition beispielsweise der Fall ist, dass auch diese sich sozusagen unterwerfen, Regelungen, die in Einklang mit diesen Verträgen stehen. Und das ist natürlich bei einem Bereich autonome Waffensysteme, wo man von potenziellen Einsatz durch nichtstaatliche Akteure ausgehen muss, von besonderer Relevanz auch.
Haben Sie jetzt noch ein Schlusswort für uns? Etwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern vielleicht mitgeben wollen, wenn es um den Themenkomplex Abrüstung, Konferenzen und dergleichen geht? Ich will Ihnen gar nicht in den Mund legen. Einfach nur, gibt es vielleicht noch ein Schlusswort? Vielleicht auch ein positives, weil gerade bei dem Thema in letzter Zeit bei meinen Folgen habe ich immer mit was Negativem geendet. Jetzt frage ich mich, kann man mit was Positivem enden? Wenn nicht, ist es auch okay, weil dann ist die Welt einfach so, wie sie ist. Aber wenn es was Positives gibt, ich glaube, ganz viele Menschen gieren geradezu im Moment nach positiven Ausblicken. Kann natürlich auch eine Warnung sein. Wie gesagt, ich möchte ja gar nicht irgendwie suggestiv da jetzt fragen. Aber ich dachte mir nur, gibt es ein Schlusswort, das Ihnen vielleicht noch in den Sinn kommt nach unserem Gespräch?
Die Wiener Konferenz und die vielen Reaktionen drauf haben uns schon ein sehr positives Signal gesetzt, dass man sich als Staatengemeinschaft zusammentun muss, um sich mit neuen Risiken auseinanderzusetzen und Lösungen im Umgang damit finden zu können, dass das wohl letztlich im Interesse aller Staaten sein muss, da auch im Interesse aller Bevölkerungen und dass gerade über die Einbeziehung dann von vielen Stakeholdern aus unterschiedlichen Bereichen, der sehr wohl Diskussionen in Gang gesetzt werden, die auch das Potenzial haben, zu Lösungen zu führen. Also Diplomatie kann auch eine Kraft entfalten, eine positive, und kann zu Lösungen führen, die vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt, da wir hier sitzen, noch nicht absehbar ist. Es gibt dann sogenannte Windows of Opportunity, die sich bieten, die dann zum gegebenen Zeitpunkt genutzt werden können. Aber sozusagen der Weg muss dorthin aufbereitet werden. Und das ist ein großes Anliegen von Österreich, solche neuen Risiken zu erkennen, Lücken im Völkerrecht, in der Rechtsstaatlichkeit, die sich schwerwiegend auf Menschen auswirken, auch zu identifizieren und dazu beizutragen, dass wir hier Lösungen finden. Und der geopolitische Kontext ist hier umso mehr ein Antriebsfaktor. Und das ist für mich auch das Spannende an Diplomatie, dass ich glaube, dass solche Lösungen immer auch möglich sein können. Also ich bleibe optimistisch.
Ja, wir leben in spannenden Zeiten, im Guten wie im Schlechten. Caroline Wörgerter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke herzlich für das Gespräch.
Ja, das war mein schon vor etwas längerem aufgenommenes Gespräch mit Caroline Wörgerter. Warum betone ich jetzt, dass das schon vor etwas längerem, jetzt nicht Jahre, aber doch einige Monate zurückliegt? Nun, weil das natürlich vor der Amtszeit, der nochmaligen Amtszeit von Donald Trump war, ob wir bzw. sie zu derselben hoffentlich und bemüht optimistischen Conclusio gekommen wären, sei dahingestellt. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass sich in diesem Bereich sehr viel tut und weiter tun wird und dass sich vor allem für Staaten wie Österreich oder allgemeiner die Europäische Union die Frage stellt, wie man eine eigenständige, auch Entwicklungen der künstlichen Intelligenz mit einbeziehende Verteidigung des eigenen Territoriums, aber auch natürlich des Cyberraums bewerkstelligen wird können, ohne dabei ethische Fragen komplett zu ignorieren, beziehungsweise die Moral bei dem Streben nach möglichst effizienter und die eigene Bevölkerung schützender Sicherheit zum Fenster rauszuschmeißen. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch meine fast schon routinemäßige Entschuldigung zum Abschluss, nämlich Entschuldigung dafür, dass auch diese Folge viel zu lange hat auf sich warten lassen. Das liegt einfach daran, dass, ich sag's eh mehrfach, ich sag's aber auch diesmal, einfach so viel passiert. Bei mir beruflich, Uni-Prüfungen wollen korrigiert werden, Uni-Seminare, Kurse und dergleichen wollen vorbereitet werden, Presseanfragen wollen beantwortet werden und ein wenig Privatleben brauche ich auch noch. Meine Basketballkarriere in der zweiten Wiener Spielklasse beispielsweise muss am Leben gehalten werden und so weiter und so fort. Und ja, da ist der Podcast, so wichtig er mir auch ist, leider nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Umso mehr freut es mich, wenn ihr trotzdem am Ball bleibt und mir verzeiht, dass die Folgen manchmal zu lange auf sich warten lassen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich auch für eure Unterstützung bedanken. Ich weiß genau, wer ihr seid. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Podcast hörenswert ist, lasst eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da, auf eurer bevorzugten Plattform, und ganz besonders freue ich mich auch über Spenden jedweder Art, sei es, dass ich mir dann ein Christkirchner gönne im Schweizerhaus, das in mittlerweile rund 6 Wochen ja wieder aufmachen wird, sei es, dass ich mir mal einen Kaffee gönnen kann oder eine Pizza oder was auch immer, und freue mich eben, dass diese Arbeit wertgeschätzt wird. Wenn sie euch was wert ist, freue ich mich, wenn ihr das auch in irgendeiner Form zeigt. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Ja, und jetzt bin ich endgültig bei meinem üblichen Schlusswort, meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.